Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Keine Taufe, kein Priester, keine Gebete, dafür gemeinsames Schweigen. So praktizieren Quäker ihren Glauben. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Außerdem erinnern wir an Kurt Scharf, einen charismatischen wie kompromisslosen Vordenker der evangelischen Kirche. Vor 30 Jahren ist er gestorben. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wir stellen Ihnen heute die religiöse Gesellschaft der Freunde vor. Das ist zumindest die formelle Bezeichnung dieser Religionsgemeinschaft. Geläufiger ist der Name Quäker, mit dem die Anhänger dieser Glaubensrichtung einst verspottet wurden und den sie sich später zu eigen machten. In Deutschland leben rund 250 Quäker. Es ist also eine kleine Religionsgemeinschaft, die teilweise als christliche Freikirche gesehen wird. Doch einige Quäker verstehen sich weder als christlich noch als Kirche. Woran sie glauben und wie sie ihre Religion praktizieren, schildert Christian Röther.
Das deutsche Verb quäken ist lautmalerisch und beschreibt eher unangenehme Geräusche, etwa wenn jemand rumquäkt. Die Quäker allerdings haben mit diesem Quäken so gar nichts zu tun. Ihre Andachten klingen so.
Wir sitzen alle gemeinsam im Kreis bei so einer Andacht und versuchen gemeinsam zu hören, so, was steht jetzt gerade, was ist wichtig, und versuchen zu hören auf das, was das Licht uns sagt. Das Göttliche kann, wenn es das will, jederzeit durch und mit jedem Menschen sprechen.
Manche sagen, eine Viertelstunde schweigen, bevor der Erste einen Beitrag leisten darf. Andere sagen, eine halbe Stunde schweigen. Und andere Gruppen wieder sagen, eine ganze Stunde schweigen und erst danach sprechen.
Und wenn ich dann das Gefühl habe, so, ich möchte jetzt was sagen, dann kann jeder und jede aus dem Kreis dann was sagen. Die Worte, die dann gesagt werden, sind wichtig und die müssen gesagt werden. Deswegen ist es dann auch wichtig, dass es gehört wird und innerlich angenommen und mitgenommen wird.
Florian Bechtel und Jutta Herminghaus gehören zur Quäkergruppe in Köln. Er wurde in eine Quäkerfamilie geboren. Sie entdeckte das Quäkertum, als sie evangelische Theologie studierte.
Und da fand ich dann bei den Quäkern all das, was ich eigentlich immer gesucht habe. Also zum Beispiel kein Glaubensbekenntnis, dass die Frauen wirklich von Anfang an schon im 17. Jahrhundert gleichberechtigt waren und predigen durften.
Das Quäkertum ist Mitte des 17. Jahrhunderts in England entstanden. Es ist aus dem Christentum hervorgegangen, hat aber viele kirchliche Bräuche und Traditionen verworfen, nicht nur das Glaubensbekenntnis.
Es gibt bei den Quäkern sehr wenige Rituale, zum Beispiel gibt es die Taufe als Aufnahmeritual nicht. Vielleicht schließt das ein bisschen daran, an diese calvinistische Vorstellung an, dass die Taufe eigentlich im Geist passiert und nicht durch Wasser vollzogen werden muss.
Es gibt kein Dogma, es gibt keine Vorschrift, sondern jeder versucht, ein guter Mensch zu sein.
Für mich war bei den Quäkern eigentlich wichtig, dass was nicht da war.
Es gibt auch keine Priester, keine Pastorinnen, keine formale Hierarchie.
Wir sind alle füreinander verantwortlich und sind alle dafür verantwortlich, dass in unserer Gemeinde auch das Seelsorgeamt wahrgenommen wird. Und wenn ich das nur für eine Person spüre, wenn ich zum Beispiel sehe, da ist eine bestimmte Person, die bedarf jetzt meiner besonderen Fürsorge, dann kann es sein, dass ich diese eine Person vielleicht jeden Tag oder jede Woche anrufe. Aber das heißt nicht, dass ich dann für die ganze Gemeinde zuständig bin.
Das Quäkertum kennt nur ein einziges offizielles Amt, den Schreiber oder die Schreiberin. In Köln ist Florian Bechtel der Schreiber und damit zuständig für Organisatorisches. Wer dieses Amt bekommt, das entscheidet die Gruppe im Konsens. Generell sollen alle Entscheidungen der Quäker einstimmig getroffen werden.
Wenn wir finden, okay, das ist gut, das kann ich mittragen, dann schweigen wir alle und dann ist das so gut. Und wenn jemand aber sicher fühlt, das ist nicht gut, dann spricht die Person auch.
Der Name Quäker kommt von der englischen Bezeichnung Quaker und die wiederum von dem englischen Verb to quake. Das bedeutet zittern. Die Quäker sind also im Wortsinne die Zitternden. Ursprünglich war das eine Spottbezeichnung, weil einige Quäker anfangs bei den Andachten in Ekstase geraten sein sollen.
Ich habe das einmal erlebt bei einem Quäker, der gehört zur Deutschen Jahresversammlung, stammt aber aus England, der bei einem seiner Beiträge so ergriffen war, dass er wirklich gezittert hat. Da habe ich dann verstanden, was das war damals, dieses Quäken, dieses Erzittern.
Eine andere Herkunft dieses Namens, die wohl auch gültig ist, war, dass die Quäker, die haben ja immer den Kriegsdienst verweigert und sie sind deshalb als Feiglinge bezeichnet worden. So, und dass daher der Bezeichnung Quäker kommt. Die Wankelmütigen, die Feiglinge halt.
Florian Bechtel trägt ein T-Shirt mit einer weißen Friedenstaube, Ausdruck des Pazifismus der Quäker. Anfangs wurden sie in England unterdrückt und verfolgt, wegen ihrer abweichenden religiösen Lehre. Viele zog es über den Atlantik in die neue Welt, die mehr religiöse Freiheiten versprach. Der berühmteste von ihnen war wohl William Penn, nach dem heute der US-Bundesstaat Pennsylvania benannt ist. Inzwischen nennen sich die Quäker auch selbst Quäker, neben der Eigenbezeichnung Religiöse Gesellschaft der Freunde. Weltweit gibt es nach eigenen Angaben knapp 400.000 Quäker. In Deutschland sind es nur rund 250 Personen und nochmal ungefähr so viele sogenannte Freunde der Freunde.
Man wird eigentlich erst aufgenommen, wenn man an mehreren Bezirksversammlungen teilgenommen hat, schon an mindestens einer Jahresversammlung teilgenommen hat. Eigentlich wird erwartet, dass man die Quäker auch von innen her richtig kennengelernt hat, bevor man seinen Aufnahmeantrag stellt.
Dann wird die Person, die diesen Antrag gestellt hat, in der Regel zu Hause besucht von mehreren Quäkern, die sie kennen oder auch nicht kennen. Und wenn die Leute, die die Person besucht haben, sagen, jo, passt zu uns. Und letztendlich wird dann der Deutschen Jahresversammlung, wenn wir uns einmal im Jahr alle gemeinsam treffen, gesagt, okay, folgende neue Mitglieder. Deswegen können wir sehr genau sagen, wer ist Quäker und wer nicht.
Die Deutsche Jahresversammlung ist der bundesweite Zusammenschluss der Quäker. Sie wurde 1925 gegründet. Damals in der Weimarer Republik entstanden in einigen deutschen Städten Quäkergruppen. Heute gibt es sie in über 30 Städten. Nach beiden Weltkriegen kamen Quäker aus England und den USA nach Deutschland, um humanitäre Hilfe zu leisten. Unter anderem dafür erhielten Quäker-Hilfswerke 1947 den Friedensnobelpreis. Spätestens seitdem sind die Quäker für ihre Mitmenschlichkeit bekannt. Florian Bechtel drückt es so aus.
In jedem Menschen ist irgendwas Göttliches und wir versuchen, wenn wir einen anderen Menschen sehen, auch wenn der ein Arsch ist, irgendwie trotzdem das Positive in diese Menschen zu sehen, das Göttliche in diese Menschen zu sehen.
Wichtig ist für viele Quäker deshalb, Gutes zu tun. Florian Bechtel engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und hat vor ein paar Jahren Hilfsgüter für ein Flüchtlingslager in Griechenland gesammelt und dorthin gefahren.
Der Effekt von Laberei ist eben begrenzt. Der Effekt ist viel größer mit dem, was man tatsächlich tut.
Es gibt auch Quäker, die sagen, es kommt nicht darauf an, dass ich ein besserer Mensch werde, aber ich kann versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
In Köln haben die Quäker in den 70er Jahren ein soziales Zentrum gebaut, das Quäker-Nachbarschaftsheim im Stadtteil Ehrenfeld. Es wird heute nicht mehr von den Quäkern betrieben, doch die Kölner Quäkergruppe trifft sich hier noch immer, jeden letzten Sonntag im Monat, zur Andacht in einem schlichten Mehrzweckraum. Es kommen immer so 10 bis 15 Personen, sagt Florian Bechtel. Manche Quäker verwenden als Symbol einen achtzackigen Stern. Hier in Köln findet sich nichts dergleichen und auch kein christliches Kreuz.
Das Quäkertum ist auf Basis des Christentums entstanden, das kann man sicherlich sagen. Viele Quäker versuchen sich eher der Stimmung in der urchristlichen Gemeinde anzunähern. Ich glaube, die meisten Quäker sehen es auch wirklich so, dass wenn sie einen christlichen Bezug haben, dass sie Jesus einfach als ein Vorbild ansehen, in seiner Vorbildfunktion.
Das Quäkertum unterteilt sich in drei Hauptströmungen: evangelikale, konservative und liberale. Die evangelikalen Quäker trifft man vor allem in den USA. Für sie spielen Christentum und Bibel nach wie vor eine wichtige Rolle. Konservative Quäker setzen die Bibel an die zweite Stelle. Wichtiger ist, was sie selbst religiös empfinden, die eigene Erfahrung mit dem inneren Licht. Dieses göttliche Licht ist bei allen Quäkern sehr wichtig. Bei den Liberalen spielt die Bibel hingegen teils gar keine Rolle mehr. Manche verstehen sich auch nicht als christlich. Auch Jutta Herminghaus ist liberale Quäkerin.
Für die Quäker gilt eigentlich die Bibel als eine Quelle, die Weisheiten enthalten kann. Aber es gibt auch viele andere Schriften, die Weisheiten enthalten können. Also auch aus anderen Religionen, aus philosophischen Richtungen.
Teils werden die Quäker zu den evangelischen Freikirchen gezählt. Manche Gruppen in den USA nennen sich auch selbst Freundeskirche. Jutta Herminghaus hat kein Problem mit dem Begriff Kirche.
Kirche ist ja eigentlich nur die Ekklesia. Das griechische Ekklesia ist die Versammlung. Und in dem Sinne sind wir Kirche.
Florian Bechtel allerdings kann einer Kirche nichts abgewinnen.
Also ich verstehe mich überhaupt nicht als Kirche.
Auch das sei typisch Quäker, meinen die beiden. Wenn man mit zweien von ihnen spricht, bekomme man drei Meinungen. Doch genau dieses Undogmatische, das schätzen Quäker an ihrer Religion.
Christian Röther war das über das Quäkertum und eine ganze Reihe über seltene Religionen in Deutschland wie Jainas, Mandäer oder Drusen finden Sie bei uns im Netz deutschlandfunk.de Tag für Tag und auch in unserer kostenlosen DLF Audiothek App. Furchtlos und mit aufrechtem Gang, so steht es in einem Nachruf, den die Wochenzeitung Die Zeit vor gut 30 Jahren abdruckte. Der Mann, der da gewürdigt wurde, war Kurt Scharf, der kurz zuvor gestorben war, früherer Bischof von Berlin und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ein vielbeachteter Mann seiner Kirche, ein Pazifist, ein politischer Kopf, ein unbequemer Streiter. Ein Leben lang hatte er sich für Abrüstung eingesetzt, für eine Aussöhnung mit dem Osten, für mehr Ökumene. Sein Besuch bei der RAF-Gründerin Ulrike Meinhof im Gefängnis brachte ihm viel Kritik ein und auch Anerkennung. Thomas Klatt erinnert an Kurt Scharf.
Es gab damals die ersten Copyshops und Scharf kam immer mit einer Einkaufstasche, wenn ich mich richtig entsinne, so einer Kunstleder-Einkaufstasche, schon etwas gebeugt mit einem knittrigen Regenmantel und legte auf den Kopierer, meistens assistiert von den Menschen an der Kasse, den Zettel von Amnesty International mit den Gefangenen des Monats. Und diese Kopien verteilte er bei der Verabschiedung am Ausgang.
So erinnert sich der evangelische Theologe und Professor für Kirchengeschichte Christoph Markschies an Kurt Scharf. Markschies war damals in den 70er Jahren Konfirmand in Berlin und Scharf ein pensionierter Bischof. Aber einer, der auffiel. Als politischer Mensch, der sich bis ins hohe Alter für Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen einsetzte. Seine Botschaft: Gemeindechristen darf es nicht egal sein, was mit Gefangenen passiert. Auch eine Lehre aus dem Nationalsozialismus.
Kurt Scharf wohnte ganz in der Nähe der alten Dahlemer Dorfkirche St. Annen, von der er zu sagen pflegte, dass sie noch voller Gebete hänge. Bekanntermaßen hat sich in den Zeiten der Auseinandersetzung zwischen evangelischer Kirche und Nationalsozialismus in Dahlem eine Bekenntnisgemeinde gesammelt, außerhalb der offiziellen Kirchengemeinde, und in Fürbittenandachten für Verhaftete und Gefangene gebetet. Und das meinte Kurt Scharf, wenn er sagte, diese Kirche hängt voller Gebete.
Kurt Scharf wurde 1902 in Landsberg an der Warthe geboren. Er studierte evangelische Theologie in Tübingen, Jena, Halle und Berlin. 1933 übernahm er die Pfarrstelle in Friedrichsthal und Sachsenhausen bei Oranienburg, in unmittelbarer Nähe zum Konzentrationslager, wo die Nationalsozialisten schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Diktatur Menschen internierten. Scharf wurde zum führenden Mitglied der Bekennenden Kirche. Er kam in tagelange Gestapohaft, erhielt mehrfaches Rede- und Schreibverbot. Doch davon ließ er sich nicht beirren. Im Gegenteil, so drang er beispielsweise auf einen Besuch bei dem Theologen Martin Niemöller, der wegen seines Widerstandes gegen die Nationalsozialisten seit 1938 im KZ Sachsenhausen bei Oranienburg in Einzelhaft festgehalten wurde und persönlicher Gefangener Adolf Hitlers war. Scharf besuchte ihn als Seelsorger und Niemöller erinnerte sich später an diese Begegnung.
Als mein Urteil gesprochen war im Moabit, da kam ich aus dem Untersuchungsgefängnis Moabit ins Konzentrationslager Sachsenhausen und war dann überrascht, dass am Karfreitag sich bei mir der Pfarrer Scharf, der war Ortspfarrer von Sachsenhausen, meldete, der es durchgesetzt hatte, mir das Heilige Abendmahl am Karfreitag zu bringen. Und das war eine der denkwürdigsten Abendmahlsfeiern, die ich in meinem Leben gehabt habe.
Die Bekennende Kirche mit Kurt Scharf als führendem Akteur galt nach 1945 als eine der wichtigsten kirchlichen Widerstandsbewegungen während der nationalsozialistischen Diktatur. Doch Scharf übte auch Selbstkritik, hier in einem Interview zu seinem 80. Geburtstag 1982.
Das schwere Versäumnis der Bekennenden Kirche im Jahre 1939, bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, hätten wir zur Wehrdienstverweigerung aufrufen müssen. Im Jahre 1933 haben führende Männer der Bekennenden Kirche ihre Staatstreue versichert. Martin Niemöller hat damals dem Führer gratuliert zum Austritt aus dem Völkerbund. Wir haben das Patriotische und den Gehorsam gegenüber dem Evangelium zu verbinden versucht. Aber wir haben sehr bald erkannt, dass die Art, wie die nationalsozialistische Regierung ihre Sache vertrat, ihre parteipolitische Vorherrschaft in unserem Lande und auch die vermeintliche Sache der Deutschen in der Weltpolitik mit dem Evangelium nicht zu vereinbaren sei.
Nach dem Krieg übernahm Scharf kirchliche Leitungsämter, wurde Propst und später Bischof der Berlin-Brandenburger Landeskirche. In den 60er Jahren war er Ratsvorsitzender der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hier setzte er andere Akzente als sein Amtsvorgänger, der altpreußische Kirchenbeamte und CDU-nahe Antikommunist Otto Dibelius.
Kurt Scharf, er hatte tiefe Vorbehalte gegen das klassische hierarchische preußische System. Der geborene Verwalter war er, glaube ich, nicht, sondern man würde das heute wahrscheinlich einen charismatischen Leitungsstil nennen,
sagt der Kirchenhistoriker Christoph Markschies. Scharf setzte sich für Frauen im Pfarramt ein. Schon zuvor als einfacher Pfarrer hatte er zwei Frauen ordiniert und dafür Kritik eingesteckt. Nicht nur innerkirchlich setzte Kurt Scharf neue Akzente. Er verstand sein Amt immer auch als gesellschaftlichen und politischen Auftrag. So setzte er sich etwa für Versöhnung und Dialog mit dem kommunistischen Ostblock ein. Zu Zeiten des Kalten Krieges löste er damit kontroverse Debatten aus.
Der Antikommunismus, der Antibolschewismus ist die Krankheit unserer Zeit. Es ging uns darum, die kirchliche Einheit, die geistliche Einheit der evangelischen Christenheit in den beiden deutschen Staatsgebieten zu erhalten, um der Bevölkerung willen.
Scharf gehörte 1965 zu den Vordenkern und Unterzeichnern der EKD-Ostdenkschrift, die zu Frieden und Verständigung mit den östlichen Nachbarn der Bundesrepublik Deutschland aufrief. Die Denkschrift und auch die dazugehörige öffentliche Diskussion bereitete später den Boden für die Ostpolitik von Bundeskanzler Willy Brandt.
Wenn die Menschheit überleben will, dann müssen sich die unterschiedlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen, die von drüben im Ostblock und die bei uns im westlichen Bereich, einander annähern. Die westliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wird sozialer, auch sozialistischer werden müssen. Es wird der wirtschaftliche Gewinn stärker unter eine politische Planung und gesellschaftspolitische Planung eingeordnet werden müssen. Und die sozialistische Ordnung im Ostblock wird demokratischer und liberaler werden müssen.
Versöhnung mit dem Osten hieß für Scharf aber nicht, auf Kritik am SED-Regime zu verzichten. Er hatte die Repressalien der sozialistischen Diktatur selbst erlebt. Bis zum Mauerbau 1961 wohnte er in Ost-Berlin. Nun aber wurde ihm der Zutritt in die DDR verweigert. Und so wurde er ein Westberliner Bischof. Die Studentenproteste in den 60er Jahren beobachtete der Berliner Bischof zunächst mit Wohlwollen. Die spätere Radikalisierung und auch den Linksterrorismus der Roten Armee-Fraktion verteidigte er nicht. Doch er besuchte die verurteilte RAF-Terroristin Ulrike Meinhof in der Haft. Eine Pflicht als Seelsorger, wie er später erklärte.
Ich habe mir Vorwürfe gemacht nach dem Selbstmord der Ulrike Meinhof, dass ich nicht auch nach Stammheim gefahren bin, um noch einmal oder wiederholt mit ihr zu sprechen. Ich glaube, ich hätte auch persönlich die Pflicht gehabt, es zu tun aus der seelsorgerlichen Verantwortung gegenüber denen, die, auch wenn es durch eigene Schuld geschehen ist, nun in besonderer Notlage sich befinden.
Diese Einstellung weckte durchaus Kritik. Scharfen Widerspruch erntete Kurt Scharf etwa vom RIAS und später SFB-Hörfunkmoderator Matthias Walden.
Warum hat sich Bischof Scharf immer wieder in die Tagespolitik eingemischt, auch dort, wo sie keine seelsorgerischen Motive erkennen ließ? Warum hat er immer wieder, nicht nur in jenem Falle, einer Politik der Beschwichtigung gegenüber den Herausforderungen des politischen Ostens das Wort geredet? Warum hat er die radikalen Umtriebe Ende der 60er Jahre auch dann noch als relativ zivil bezeichnet, als schon längst Gewalt angewendet worden war? Warum konnten sich immer nur die Linken auf ihn verlassen, während die Konservativen sich von ihm verlassen fühlen mussten?
In der Politik hingegen war Kurt Scharf über alle Lager hinweg hoch geachtet. Der CDU-Politiker Richard von Weizsäcker, der mit Scharf mehr als 10 Jahre zusammen im EKD-Rat saß.
Ich bin in einer ganzen Reihe von politischen Fragen ganz anderer Meinung als Bischof Scharf gewesen und bin es vielleicht auch heute noch. Aber mein Eindruck war doch der, dass sein Ziel nicht die politische Veränderung um ihrer selbst willen, sondern eben die pastorale Aufgabe, die seelsorgerliche Aufgabe war.
Und der Sozialdemokrat Herbert Wehner?
Das Besondere ist, dass nach meiner Erfahrung und auch nach meinem Empfinden Kurt Scharf tut, was sein Gewissen ihm gebietet.
So die Gratulanten zu Scharfs 80. Geburtstag. Er selbst zeigte sich bescheiden.
Ich fühle mich als ein evangelischer Christ, dem es darum geht, das politische Gewissen der Kirche zu schärfen. Und zwar nach allen Seiten hin.
Am 28. März 1990 stieg Kurt Scharf in einen Berliner Linienbus. Er setzte sich, schlief ein und wachte nicht mehr auf.
Thomas Klatt erinnerte an den früheren Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, Kurt Scharf. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Montag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Dort geht es heute um Angela Merkels Flüchtlingspolitik und 5 Jahre Wir schaffen das. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.